Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Susanne Kuhlmann. Wir sprechen zuerst über Ozeane. Griechenland plant zwei große Meeresschutzgebiete in Regionen, wo nach Öl gebohrt wird. Mit welchem Nutzen? Und weltweit nehmen Korallenriffe großen Schaden, weil das Oberflächenwasser oft zu warm ist. Maren Ziegler von der Universität Gießen erforscht, welche neue Nahrung ausgebleichten Korallen helfen kann, und sie berichtet gleich davon. Ist weniger in diesem Fall mehr? Wann und wie sollte man sich um hilflos aussehende junge Wildvögel kümmern? Trendfrucht Avocado, über die Schattenseiten des Booms, ein Gespräch mit Elisa Kolender vom WWF. Und im Verbrauchertipp schließlich: Endstation Bordsteinkante, wie weit muss die Spedition Großgeräte liefern? Wie können wir die Meere besser schützen vor dem Klimawandel, vor der Überfischung und vor Plastikmüll? Darüber haben in Athen Vertreter aus mehr als 100 Ländern 2 Tage lang debattiert. Griechenland als Gastgeber der Our Ocean Konferenz will mit gutem Beispiel vorangehen. Moritz Pompel berichtet.
Griechenland will mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen punkten beim Meeresschutz. Premierminister Kyriakos Mitsotakis kündigt an, viel weniger Plastikmüll und Mikroplastik im Meer bis 2030. Küstenabschnitte sollen vor dem Massentourismus geschützt und die Schifffahrt grüner werden. Und das größte Vorhaben: die Regierung will 2 neue Meeresschutzgebiete ausweisen, jeweils rund 300 Kilometer lang. Wir vergrößern damit unsere Meeresschutzzonen um 80% und schützen rund 1/3 unserer Meeresgebiete. Wir werden dort die Fischerei mit Grundschleppnetzen ab 2026 verbieten und in allen anderen Schutzgebieten bis 2030. Eines der Gebiete liegt im Ionischen Meer Richtung Italien, zwischen der Insel Kefalonia bis kurz vor die Westspitze Kretas. Das andere in der Ägäis, rund um viele Kykladeninseln wie Naxos und Amorgos. Es geht um besseren Schutz für Meeressäuger wie Wale und Seehunde, um Seevögel und Meeresschildkröten. Noch dieses Jahr will die griechische Regierung die Gebiete zu Nationalparks erklären. Sie käme damit auch dem auf UN-Ebene zugesagten Ziel nach, bis zum Jahr 2030 30% der Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen. Das Meer habe die Geschichte und Kultur seines Landes geformt, sagt Mitsotakis. Nun ist es weltweit in Gefahr, auch durch steigende Wassertemperaturen. Im Februar hat der Copernicus-Klimawandeldienst der EU neue Rekordtemperaturen im Oberflächenwasser gemessen. Und in Mittelgriechenland hat sich letzten September besonders heftig gezeigt, wozu die steigenden Temperaturen beitragen. Eine Jahrhundertflut mit den extremsten Regenfällen, die das Land je erlebt hat. Wissenschaftler führen das auf die gestiegenen Meerestemperaturen zurück, weil mehr Wasser verdunstet. John Kerry, ehemaliger US-Außenminister und Begründer der Our Ocean-Konferenz, erinnert an die zahlreichen Klimakonferenzen der letzten Jahre und richtet einen eindringlichen Appell an die Delegationen aus mehr als 100 Ländern.
We now have a clarity to what the mission is.
Wir wissen, was unsere Aufgabe ist. Sie lautet nicht, noch eine Konferenz hier und noch eine da zu machen und nochmal zu diskutieren. Wir haben die Strategie. Sie lautet, so schnell wie möglich in diesem Jahrzehnt wegkommen von fossilen Brennstoffen.
Decade.
Doch genau in diesem Punkt bleibt Gastgeber Griechenland mit seinen neuen Meeresschutzgebieten vage. In dem im Ionischen Meer hat die Regierung bereits Konzessionen vergeben für Bohrungen nach Öl und Gas. Dimitris Karavellas vom WWF Griechenland und viele andere NGOs begrüßen grundsätzlich die neuen geplanten Schutzzonen, sagen aber auch, gebohrt werden darf dann dort nicht mehr. Öl und Gas, das passt nicht zu einem Nationalpark. Deshalb fragen wir uns, was wird die Regierung da machen? Will sie die Vergabe rückgängig machen? Ich will daran erinnern, dass Griechenland schon früher Ankündigungen gemacht hat, aus denen dann nichts wurde. Wir werden die Umsetzung also sehr genau verfolgen.
Griechenland hat angekündigt, 2 große Meeresgebiete unter Schutz zu stellen. Badewannentemperatur im Oberflächenwasser mancher Ozeane und das Klimaphänomen El Niño bedeuten puren Stress für Korallenriffe überall in den tropischen Meeren. Gestern hat die australische Meeresparkbehörde von der schlimmsten jemals beobachteten Korallenbleiche am Great Barrier Reef berichtet. Immer häufiger ist das Wasser auch anderswo wochenlang wärmer, als es die Lebensgemeinschaft aus Korallen und Algen im Riff verträgt. Dr. Maren Ziegler ist Biologin, Professorin an der Universität Gießen und dort befasst mit spezieller Zoologie und Biodiversitätsforschung. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Meine erste Frage: Wie geht es den Korallen der tropischen Meere?
Die Korallen der tropischen Meere sind überall stark gestresst aufgrund der immer weiter steigenden Meerestemperaturen. Gerade im Moment ist es wieder sehr heiß in den Meeren und das resultiert dann in einer Korallenbleiche. Das bedeutet, dass die Koralle stark gestresst ist und sogar sterben kann.
Bleibt das Meer zu lange zu warm, dann zerstört das ja das Zusammenleben von Korallen und Algen. Und wenn die Korallen in dieser Zeit keinen neuen Partner finden, der sie mit Nahrung versorgt, dann sterben sie ab. Das haben Sie gerade schon gesagt. Hier setzen Sie und Ihr Team ja an. Was machen Sie?
Wir untersuchen speziell diese Symbiose, diesen Zusammenschluss zwischen Koralle und Alge und versuchen mit experimentellen Methoden herauszufinden, welche Kombinationen aus Koralle und Alge zum Beispiel besonders resistent sind gegenüber Meereserwärmung.
Jetzt ist ja natürlicherweise wahrscheinlich eine bestimmte Korallenart mit einer bestimmten Algenart in symbiotischer Beziehung. Oder haben die Korallen da Auswahl unter verschiedenen Algenarten?
Die Korallen sind häufig mit ganz speziellen Algen in einer Symbiose, aber dieses Zusammenleben kann man im Experiment, im Aquarium manipulieren. Es gibt also eine ganz große Vielfalt an diesen Algen und diese Algen unterscheiden sich eben auch in ihren Funktionen und in dem, was sie dann in die Symbiose zur Koralle bringen. Wir können also gezielt die Algen aus der Koralle entfernen und neue Algen in die Koralle bringen, sodass wir neue Kombinationen künstlich erzeugen können. Diese neuen Kombinationen helfen uns dann dabei zu verstehen, wie die Resistenz der Koralle mit der Alge zusammen sich abspielt und welche Kombinationen eben besonders resistent sind.
Unter welchen Umständen ist es denn möglich, ausgebleichte Korallen wieder zum Leben zu erwecken? Wenn die Bleiche schon zu lange angedauert hat, geht das dann immer noch?
Wenn die Korallenbleiche sehr lang anhält, dann ist das ein unheimlicher Stress für die Korallen. Sie hatten es vorhin schon gesagt, die Korallen werden in der Zeit nicht mit Nährstoffen versorgt von den Algen. Und die Konsequenz daraus ist, dass die Koralle sterben kann, einfach weil sie verhungert. Und wenn die Temperaturen besonders stark sind, dann ist auch die Koralle selber natürlich ganz stark gestresst. Das bedeutet also, dass wenn diese Bedingungen zu lange anhalten und die Bleiche fortwährt, die Korallen ja sterben können. Und eine tote Koralle kann man nicht zum Leben erwecken. Wenn die Bedingungen sich verbessern und rechtzeitig ein bisschen kälter werden in dem Fall, dann hat die Koralle die Chance, wieder neue Algen aufzunehmen. Und diese neuen Algen können dann die Koralle wieder weiter ernähren, sodass sie sich dann langfristig erholen kann. Aber auch das hat dann langfristige Konsequenzen, denn diese Hungersnot, die die Koralle dann durchgemacht hat, die kann man in der Koralle noch Jahre später sehen, weil es zum Beispiel auch die Reproduktion, also die Fortpflanzung der Koralle beeinträchtigt.
Was bei Ihnen im Labor funktioniert, funktioniert das auch im Meer? Wird es schon ausprobiert?
Also Korallen können natürlicherweise sich mit neuen Algen zusammentun nach einer Bleiche. Das tun sie aber nur mit bestimmten Algenarten tatsächlich im Riff. Was wir im Experiment im Labor machen, ist eine Forschung, die uns auch hilft, diese Prozesse zu verstehen und die Kombinationen kennenzulernen. Das Ganze in einen Riff zu übertragen, damit sind wir etwas vorsichtiger, weil das ja Kombinationen sind, die natürlicherweise noch nicht vorkommen.
Gibt es eigentlich auch Korallenindividuen, die besser mit zu warmem Wasser klarkommen als ihre Nachbarn zum Beispiel und die deshalb weitergezüchtet werden könnten?
Ja, ganz genau. Es gibt Korallen, die werden häufig auch als Superkorallen bezeichnet, die einfach eine natürlich höhere Hitzetoleranz haben. Das muss man sich so vorstellen, dass es ja in einer Population von Korallen solche Individuen gibt, die eben weniger tolerant sind, aber auch solche, die viel toleranter sind. Und das Ziel vieler Riffaufforstungsmaßnahmen ist es, diese besonders toleranten Individuen zu identifizieren und diese dann auch zu benutzen für die Aufforstung, weil sie zum Beispiel dann eben folgenden Stressoren besser sich entgegenstellen können.
Können diese Aufforstungs- und Rettungsmaßnahmen Schritt halten mit den Problemen, die sich ja immer häufiger ergeben in Form von zu warmem Oberflächenwasser in den Ozeanen?
Da muss ganz klar gesagt werden, dass die Riffaufforstung nur einen Tropfen auf den heißen Stein darstellt. Wenn wir nicht sofort handeln und die globale Erwärmung stoppen, dann werden auch alle Riffaufforstungsmaßnahmen überhaupt nichts beitragen können zum Erhalt der Korallenriffe. Diese Aufforstungsmaßnahmen leisten einen wichtigen Beitrag, weil sie eben dafür sorgen, dass wir hoffentlich weiterhin ein paar Korallen haben werden in den Riffen. Sie sind einmal beschränkt in der Anzahl der Arten, der Korallenarten, mit denen sie arbeiten. Es gibt hunderte von Arten und in der Regel wird Aufforstung mit einer Handvoll von Arten nur betrieben. Und auch diese sogenannten Superkorallen haben natürlich den Nachteil, dass sie vielleicht andere Dinge nicht so gut können, wie Korallen, die weniger hitzestresstolerant sind. Das bedeutet, wir verlieren also auch einen ganz großen Teil der Biodiversität innerhalb dieser Arten, mit denen Aufforstung betrieben wird. Aber letzten Endes müssen wir alles versuchen, was wir können, um Korallen zu helfen, durch diese große Stressphase hindurchzukommen.
Die Biologin Maren Ziegler von der Universität Gießen war das. Ein Amseljunges sitzt am Straßenrand, rechts und links flankiert von zwei kräftigen Katern. Das Vogeljunge hat noch kein Brustgefieder, atmet heftig und kann nur ein paar Millimeter weit hüpfen. Ein Fall fürs Eingreifen? Daniela Siebert hat sich für uns schlau gemacht.
Diese winzigen Eichelhäher-Babys schreien, weil sie Futter haben wollen. Sie gehören zu den unzähligen Vogelküken, die Silvia Murach schon gerettet hat. Darunter junge Krähen, Enten und Graugänse. Die ehrenamtliche Tierschützerin vom Verein Wildvogelhilfe Berlin-Brandenburg hält längst das ganze Jahr über Ausschau nach hilfebedürftigen Jungvögeln.
Grundsätzlich rechnen wir ganzjährig mit bestimmten Arten, zum Beispiel die Stadttauben brüten auch im Winter. Wir haben auch immer wieder Enten, die es über Silvester versuchen, Küken auszubrüten.
Außerdem lasse der Klimawandel manche Wildvögel inzwischen früher brüten als sonst. Vor allem, wenn ein Brutplatz zerstört wurde oder die Tiere wegen großer Hitze daraus flüchten, rechnet sie damit, dass Küken zu früh außerhalb ihrer Nester landen. Diese sogenannten Nestlinge brauchen Hilfe, wenn ihr Federkleid noch fehlt oder noch nicht komplett ist. Am besten schaut man sofort, wo sie denn herkommen, rät Berlins Landestierschutzbeauftragte Katrin Herrmann.
Als erstes gucken, wo ist das Nest und dass man dann versucht, das Tier wieder zurückzusetzen ins Nest, weil es dort die besten Überlebenschancen hat, also wenn es wieder eben von den Eltern versorgt wird.
Ansonsten ist Wärmen die wichtigste Hilfe, wie Silvia Murach betont. Denn in diesem frühen Alter können die Jungvögel noch nicht selbst die lebensnotwendige Körpertemperatur herstellen.
Wenn es schnell gehen muss für unterwegs, ist der Griff unter das T-Shirt erstmal gut, um ein kaltes Küken vorsichtig aufzuwärmen. Man kann es auch zwischen die Hände nehmen, in die Handflächen und kann vorsichtig reinhauchen und versuchen, das Tier auf Körperwärme zu bringen.
Etwa 38 Grad Celsius ist das Ziel.
Ganz wichtig ist, dass wir es nicht überhitzen, weil so ein kleines Tier sich auch nicht gegen zu viel Wärme wehren kann. Also wenn ich dann zu Hause bin und eine Wärmflasche habe oder eine PET-Flasche mit warmem Wasser oder ein Kirschkernkissen, das kann ich alles machen, aber es darf niemals zu warm werden, ansonsten gart der Vogel.
Für die Unterbringung empfiehlt Silvia Murach, ein Ersatznest zu improvisieren. Etwa einen Strumpf oder eine Mütze so aufrollen, dass ein gepolsterter Kringel entsteht, in dessen Mitte das Tier sitzen kann. Darunter platziert man dann die Wärmequelle. Füttern und tränken sollte man Nestlinge lieber nicht. Das eine erfordert viel Sachkenntnis, das andere ist zu gefährlich.
Ob das ein Grünfink ist oder ein Haussperling, macht in der Ernährung der Jungvögel einen massiven Unterschied. Und wenn ich das eine Futter an den anderen gebe, weil ich mich geirrt habe in der Bestimmung, komme ich da nicht wirklich weiter. Einem Jungvogel Wasser zu geben, ist grundsätzlich lebensgefährlich. Das Problem ist bei Vögeln, dass die Luftröhre offen liegt, und zwar direkt hinter der Zunge. Und wenn ich da Wasser reinkippe, habe ich eine sehr gute Chance, dass das in die Lunge geht, und das ist für kein Tier gesund.
Laien sollten Jungvögel möglichst schnell an Experten weiterreichen. Erfahrene Vogelschutzorganisationen übernehmen oft auch die Abholung der Tiere. Anlaufstelle kann auch eine vogelkundige Tierarztpraxis sein, die bei einem verletzten Tier ohnehin die erste Adresse wäre. Junge Wildvögel bei sich zu Hause aufzunehmen, kann nur eine kurze Zwischenlösung sein, schon aus rechtlichen Gründen. Denn eigentlich ist das Einfangen von Wildtieren illegal, bis auf ganz eng begrenzte Ausnahmen, die Katrin Herrmann skizziert.
Es ist grundsätzlich verboten, Wildvögel zu fangen, zu halten, zu stören, deren Nester zu zerstören, Eier mitzunehmen, Eischalen mitzunehmen. Es gibt nur die Ausnahme nach dem Bundesnaturschutzgesetz, wenn sie hilfebedürftig sind oder wenn ein Tier offensichtlich verletzt ist, dann natürlich auch.
Bei Tierarten, die zusätzlich über das Jagdrecht geschützt werden, wie zum Beispiel Waldschnepfen, müsse man außerdem die unteren Naturschutzbehörden über die Rettungsaktion informieren. Ein verletztes Tier selbst zu töten, um ihm Leid zu ersparen, das ist für Laien keine Option, betont Berlins Landestierschutzbeauftragte.
Da muss man die Sachkunde haben, um überhaupt ein Tier töten zu dürfen.
Mit Blick auf das Tierschutzgesetz ist das einem Laien streng verboten.
Bekräftigt auch Silvia Murach von der Wildvogelhilfe. Oft erwecken auch die sogenannten Ästlinge den Anschein, als wären sie hilfebedürftig. Solche Jungvögel haben das Nest schon verlassen, können jedoch kaum fliegen und sich nicht selbst mit Nahrung versorgen. Deshalb wirken sie schnell verloren, wenn sie irgendwo auf dem Boden sitzen oder unbeholfen umherhüpfen.
Die sind noch nicht selbstständig, aber die werden außerhalb des Nestes von den Elterntieren versorgt.
Hier empfiehlt sich Abstand wahren und beobachten, ob sich die Eltern tatsächlich kümmern. Nur wenn diese Ästlinge akut von Mährobotern, Greifvögeln, Katzen oder anderen Tieren bedroht wären, sollten Menschen sie in der Nähe an eine sicherere Stelle versetzen, so Katrin Herrmann, etwa in eine Hecke. Der Menschengeruch durchs Anfassen schreckt Vogeleltern nicht ab, versichern beide Expertinnen. Ihre generelle Botschaft zu Ästlingen lautet: Weniger ist meist besser.
Manche sprechen sogar von 90% der Tiere, die aufgesammelt werden, die überhaupt gar keine Hilfe gebraucht hätten. Das bedeutet natürlich, dass die Tiere in Menschenhand ganz schlechte Überlebenschancen haben.
Wer zum Umgang mit jungen Wildvögeln Fragen hat, wird im Internet gut fündig. Bei Naturschutzverbänden, Tierschutzbeauftragten oder auch unter wildvogelhilfe.org.
Weniger kann in diesem Fall also mehr sein. Hilflos scheinende junge Wildvögel kommen oft ohne menschliches Eingreifen besser zurecht. Grün, gesund und sehr gerne gegessen. Avocados sind beliebt wie nie zuvor. Innerhalb der vergangenen 10 Jahre hat sich der Import verzehnfacht, heißt es aus dem Statistischen Bundesamt. Avocados sind Sonnenfrüchte und wachsen vor allem in Lateinamerika, zum Teil auch in den Ländern rund um das Mittelmeer. Weil sie aber nicht nur sonnenhungrig, sondern auch sehr durstig sind, sehen Umweltorganisationen den Avocado-Boom seit Jahren kritisch. So auch der Worldwide Fund for Nature, WWF, in Deutschland. Elisa Kollender befasst sich dort mit nachhaltiger Ernährung und ich habe kurz vor der Sendung mit ihr gesprochen. Ich fragte sie, welche Probleme der großflächige Anbau von Avocados in Südamerika verursacht.
Die Avocado ist eine Frucht, die viel Sonne benötigt im Anbau, aber auch große Mengen an Wasser. Und wenn die dann in niederschlagsarmen Regionen angebaut wird, wie zum Beispiel in Chile oder in Peru an der Küste, dann muss natürlich zusätzlich bewässert werden, was dann zu Konflikten in den Regionen über diese Ressource führen kann. Das war zum Beispiel in Chile im Jahr 2022 in der Region Petorca der Fall. Da sind Flüsse und Brunnen versiegt. Den kleinen Bäuerinnen und Bauern hat das Wasser gefehlt, aber auch die Bevölkerung hat sehr stark darunter gelitten.
Ist der Transport zu uns nach Europa auch ein Problem aus Ihrer Sicht?
Die Avocado wird eigentlich, wenn sie aus Südamerika kommt, mit dem Containerschiff zu uns transportiert. Wenn sie aus Südeuropa kommt, dann mit dem Lastwagen. Eine Besonderheit an der Avocado ist ja, dass sie am Baum noch nicht ihre Genussreife erreicht, sondern dass sie danach den Reifeprozess noch vollenden kann. Also zum Beispiel während des Transports oder sogar danach, wenn noch Reifegase hinzugefügt werden.
Avocados sind ja praktisch Alleskönner in der Küche und schmecken auf dem Brot und im Smoothie, im Salat und als Pastasauce. Und sie sind reich an ungesättigten Fettsäuren, an Eiweiß, Vitaminen, Mineralstoffen. Weniger Fleisch, mehr Avocados, das ist in manchen Haushalten der Trend. Geht das auch umweltverträglich?
Die Avocado ist sozusagen ein Alleskönner. Es gibt jetzt nicht die eine Alternative, die da wirklich vergleichbar ist, wenn es um den Geschmack und dann auch noch um die Nährstoffe geht. Aber man kann natürlich sinnvoll kombinieren, um dann auch einen ähnlichen gesundheitlichen Nutzen zu erreichen, zum Beispiel im Bereich Nüsse und Samen. Da haben wir aus der Region Leinsamen oder Walnüsse, die dann auch die gesunden Fette liefern, oder die Beeren hier aus der Heimat, Erdbeeren oder Himbeeren, die liefern auch sehr ähnliche Vitamine oder zum Beispiel Magnesium und Eisen.
In Spanien gibt es ja seit ein paar Jahren Crowdfarming, einen Zusammenschluss von Biolandwirten, die ihr Gemüse und Obst über eine gemeinsame Internetplattform verkaufen. Und die schicken ihre Kisten direkt an die Kunden, auch nach Deutschland. Und gepackt werden die Kisten erst, wenn Bestellungen für zum Beispiel Avocados vorliegen. Wie es um die Bewässerung der Avocado-Bäume in Spanien steht, das erfährt man auf der Informationsseite im Internet nicht so genau. Nur so viel, lieber in Maßen genießen statt in Massen. Was halten Sie denn von diesem europäischen Avocado-Modell?
In Andalusien liegt ja der größte Avocado-Garten Europas. Andalusien ist auch mit sehr viel Sonne, aber auch wenig Wasser gesegnet. Deswegen hat diese zusätzliche Bewässerung dort auch in den letzten Jahren zu Konflikten geführt. Da waren auch vor 2 Jahren die Landwirtinnen und Landwirte verzweifelt, haben ihre Bäume herausgerissen und das hat zu richtigen Avocado-Baumwüsten geführt. Deswegen kann man leider nicht so pauschal nach Herkunftsregion empfehlen, weil man ja auch nicht weiß, vor welche Realitäten uns der Klimawandel in den nächsten Monaten und Jahren noch stellen wird. Aber wenn man tatsächlich direkt von einem Betrieb bestellt, über solche Crowdfarming-Plattformen, ist es natürlich immer eine gute Idee, weil man sich informieren kann über das Anbau- und Bewässerungssystem, über die Lokalität, den Transport. Man unterstützt direkt die Landwirtinnen und Landwirte dieses einen Betriebs, weil es keine Akteure dazwischen gibt, und direkte Bestellungen führen natürlich auch zu einer Planungssicherheit und hoffentlich dann auch zu weniger Verschwendung auf dem Hof.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Sie haben ein Sofa bestellt und gehen davon aus, dass es am Tag der Lieferung bis in Ihr Wohnzimmer transportiert wird. Tatsächlich liefert der Spediteur dann aber nur bis zur Bordsteinkante. Wie Kunden solche Ärgernisse vermeiden können, hat Jan Tolzmann recherchiert.
Die neue Waschmaschine, ein Herd oder Schrank sind oft schwer und sperrig. Da ist es wichtig zu wissen, wohin genau das Produkt geliefert wird. Ganz besonders, wenn die Wohnung nicht im Erdgeschoss liegt. Im ungünstigsten Fall bringt die Spedition die Ware nur bis zur Bordsteinkante, also bis zum Bürgersteig vor der Haustür. Und das kann zu viel Frust und Ärger führen. Um dies zu vermeiden, rät Thorsten Eick von der Verbraucherzentrale Brandenburg:
Wer das Produkt gerne in die Wohnung geliefert bekommen möchte, der sollte darauf Wert legen, dass das auch so vereinbart ist. Gesetzlich kann auch jeder es beanspruchen, nur vorher Klarheit zu haben, bringt mehr.
Das heißt, schon im Vorfeld ganz genau mit der Spedition vereinbaren, wohin die Ware gehen soll. Gemäß einem Urteil des Bonner Amtsgerichts sind Spediteure sogar rechtlich dazu verpflichtet, die Ware an den Wunschort des Kunden zu liefern. Das gilt zumindest, wenn nicht die Klausel Lieferung bis zur Bordsteinkante vereinbart worden ist. Was sich in der Theorie schön anhört, stellt sich in der Praxis oftmals als problematisch heraus. Denn
wenn er sich denn weigert, dann ist natürlich keine effiziente Möglichkeit da, ihn in diesem Moment zu zwingen. Das ist natürlich unmöglich. Also es ist in diesem Moment, wo das Unglück passiert, kaum lösbar.
Die Polizei ist in diesem Fall nicht die richtige Adresse. Unter Umständen können Verbraucher aber einen rechtlichen Anspruch auf Schadensersatz stellen. Das geht ganz einfach, ohne besondere Formvorschrift. Im Bedarfsfall können sich Verbraucher auch an die Verbraucherzentrale wenden, um deren Hilfe zu beanspruchen. Aber
wir wünschen uns natürlich auch selbstbewusste Verbraucherinnen und Verbraucher, die ganz sachlich ihre Rechte wahrnehmen, Fristen setzen und natürlich anschließend bei Bedarf an uns oder auch an Rechtsanwaltskanzleien herantreten, um die Forderungen durchzusetzen.
Auch bei Spediteuren ist der genaue Lieferort immer wieder Thema. Die Hermes Einrichtungsservice GmbH und Co. KG zum Beispiel liefert nur auf speziellen Kundenwunsch lediglich bis zur Bordsteinkante. Doch solche Wünsche kommen nur höchst selten vor, sagt die PR-Managerin des Unternehmens Vera Dijk. Dennoch könne das Unternehmen Streitigkeiten nie vollständig ausschließen.
Also bei etwa 5 Millionen Sendungen, die wir jedes Jahr zu den Endkunden bringen, läuft natürlich nicht immer alles reibungslos. Aber eigentlich beschwert sich niemand, dass er die schweren Möbel oder Elektrogroßgeräte von unserem Team bis dahin geliefert bekommt, wo er es gerne möchte. Falls doch mal was schief geht, dann kümmern sich die Kollegen und Kolleginnen im Kundenservice gemeinsam mit dem Versender um eine Lösung und so können die Probleme mal schnell aus der Welt geschaffen werden.
Für viele Mitbewerber sei eine Lieferung bis zur Bordsteinkante aber durchaus noch gängige Praxis, sagt Vera Dijk. Es lohnt sich also in jedem Fall ganz genau, die Lieferbedingungen mit den Spediteuren abzusprechen und schriftlich schwarz auf weiß festzulegen. Das Wesentliche? gute Kommunikation im Vorfeld.
Mit dem Beitrag von Jan Tolzmann endet Umwelt und Verbraucher heute mit Susanne Kuhlmann. Kann Katar im Gazakrieg vermitteln? Ein Thema gleich ab 10 nach 12.